Ja, liebe Gemeinde, kurz vor Jahresende haben wir nochmal einen Blick geworfen auf die Jungs für die Zukunft. Wir haben uns verabredet mit Felix Engelhardt. Vielleicht hat den der ein oder andere noch gar nicht so auf dem Schirm, aber ihr werdet ihn kennenlernen heute. Großartiges Gespräch ist geworden. Hat uns, Sebastian, viel Spaß gemacht, oder?
Absolut. Und übrigens, was mir witzigerweise auffällt oder kurioserweise, wir machen das ja jetzt schon eine Weile, unseren Podcast. Es ist das erste Mal ein zu dem Zeitpunkt aktiver World Tour Fahrer. Wir hatten ja zwar mit Jason Osborne einen, der in der World Tour in einem Team fährt, da war der aber noch nicht zu der Zeit. Und kurioserweise, wir sprechen viel über die World Tour, aber wir haben in diesem Podcast noch nie mit einem gesprochen, der tatsächlich aktiv fährt. Wir hatten verschiedene Weltmeister, Europameister, eine Tour de France-Etappensiegerin. Also wir hatten sehr viel, sehr erfolgreiche Leute, aber so hautnah einen Fahrer hatten wir tatsächlich noch nie.
Wir hatten mit Ralf Denk einen Teamchef, ne? Wir hatten einen Trainer von Jumbo aus dem Nachwuchsbereich. Wir hatten natürlich mit Fabian Wegmann einen sportlichen Leiter von großen Rennen. Jetzt Performance-Direktor mit Dan Lorang. Und das fügen wir jetzt alles zusammen über einen Rennfahrer, der in diesem Jahr, ich muss halt immer überlegen, ist jetzt noch 23? Ja, es ist noch 23, der in diesem Jahr seine erste
große Saison hatte. Für die Hörer vielleicht jetzt nicht mehr, aber tatsächlich der das erste Jahr in der World Tour bei Jayco gefahren ist, der den ersten Profisieg in diesem Team auch direkt eingefahren hat und auch noch U23 Europameister geworden ist. Also insofern eigentlich so eine der großen Hoffnungen für den deutschen Radsport in den nächsten Jahren.
Ja, und er wird uns auch erzählen, wo er gerade ist, was er gerade macht, wie er Weihnachten verbracht hat. Ja? Und ich habe Weihnachten genutzt, um unseren Partner in meinem direkten näheren Umfeld zu promoten. Ja? Also wir sind ja wieder heute gesponsert und gepowert von AG1. Das Ganze zu bestellen und zu erfahren unter drinkag1.com/teufelslappen. Da gibt es ein besonderes Angebot, kommen wir gleich noch zu. Und ich habe einfach mal gedacht, okay, der ein oder andere in meinem näheren sozialen Umfeld könnte einen kleinen Booster gebrauchen für sein Immunsystem, für seine Ernährung, für sein Wohlbefinden, vielleicht auch für die ein oder andere konzentrative Anstrengung. Und dafür ist AG1 eine perfekte Unterstützung. Also habe ich das Ganze in buntes Geschenkpapier verpackt und in der Familie verteilt. Ja, auch so kann man das Ganze mal sinnvoll einsetzen.
Ich hoffe, dein Geschenk an mich ist davon auch noch unterwegs, weil ich habe natürlich an Weihnachten auch wieder nicht ganz an den Plätzchen vorbeigehen können und den ganzen Leckereien. Jetzt Zeit der guten Vorsätze ist natürlich, sich gesünder zu ernähren. Und da ist unser Partner natürlich genau das Richtige, weil du ja ganz einfach jeden Tag einen Löffel in dein Getränk tust und dann hast du alles an Nährstoffen, was du brauchst. Und insofern hoffe ich, dass du mir da vielleicht auch noch so ein Geschenk übrig gelassen hast.
Können wir sicher darüber reden. Ne? Wovon reden wir? Wir reden von 75 Vitaminen, Nährstoffen von Botanicals und das Ganze von den besten Zutaten zusammengesetzt in einer ständigen Weiterentwicklung des Produktes. Und deshalb von uns die ganz, ganz herzliche Empfehlung und natürlich auch die Angebote, die ihr euch unter der entsprechenden Adresse anschauen könnt. Die findet ihr wie immer in den Shownotes und dazu gibt es dann einen Jahresvorrat an D2. Vitamin D, ihr wisst das, ne, wird zurzeit nur sehr schwer hergestellt, wenn ihr denn in Mitteleuropa unterwegs seid. Denn die Sonne kommt nicht hoch genug und daher ist das Ganze eine Mangelproduktion. Und dazu gibt es noch einen Shaker und eine Aufbewahrungsdose. Also ein cooles Angebot, das ihr unter drinkag1.com/teufelslappen euch reinziehen könnt. Ja, und wir diskutieren nochmal kurz, ne, über, jetzt ist der Radsport auch noch dahin gegangen. Jetzt kommen die gemeinen Agenten und machen die jungen Radfahrer wuschelig im Kopf. Was ist denn da los? Also wir haben ja viel über Bora gesprochen, ja? Aber wir haben wahrscheinlich auch aus gutem Grund mit Dan Lorang, der da nicht involviert war, den Fall des jungen Cian Ulbrooks ausgespart. Also aus meiner Sicht ist das natürlich eine wunderbare Geschichte. Wie hat Rolf Alltag gesagt? Ja, ich kann mir vorstellen, dass ihr euch mit einer riesengroßen Flasche Cola und Popcorn schön zu Hause gemütlich macht und wartet, was die nächsten Runden so zu bieten haben. Ja.
Ja, was mich gerade gleichermaßen fasziniert wie irritiert hat, ist, dass du bei der Ankündigung ins Kölsche gefallen bist und ein bisschen den Ton von Herbert Waterott.
Ja, das, der hätte so reagiert, glaube ich, ja.
Genauso, da dachte ich gerade, der wäre ein großer Mahner gewesen. Aber tatsächlich ist es ja interessant insofern, dass man diese Praxis eigentlich vor allem von Fußballern bisher gekannt hat, die sich irgendwo dank auch des Managements oder ihrer falschen Berater sozusagen dann irgendwo rausgestreikt und reingeklagt und überall überworfen haben und diese Transfers forciert haben. Also ich denke da jetzt zuletzt an im letzten Jahr an Kolo Muani, den Star von Eintracht Frankfurt, der sich dann zu Paris Saint-Germain geklagt hat sozusagen oder gestreikt hat. Also anscheinend sind das einfach auch dafür schlechte Vorbilder. Man muss dazu sagen, Kolo Muani ist meistens auf der Ersatzbank bei PSG. Jetzt schauen wir mal, wie das für den doch bisher eigentlich sehr vielversprechenden Euteborgs dann weitergeht. Da ist insofern, um jetzt wieder den Bogen zu spannen zu unserem heutigen Gast, bei dem scheint das alles ziemlich smart abzulaufen und abgelaufen zu sein, wie der sich sein Team aussucht oder wie der da verpflichtet wurde. Und insofern, ja, muss ja nicht jetzt so einreißen.
Nee, das nicht. Was aber ja in dem Gespräch gleich deutlich wird, und deshalb solltet ihr da gut zuhören, dass es schon große Unterschiede gibt zwischen den Teams. Also auch wie die Teams auf junge, hoffnungsvolle Profis oder ne, neue Profis zugehen und mit denen in die Zukunft schauen. Ja, was es da für Verabredungen gibt, was es vielleicht auch für eine Taktik gibt, sehr, sehr unterschiedlich. Und ich habe ja auch den Eindruck, je mehr da von außen reingelabert wird, wenn da Leute daran beteiligt sind, die im Prinzip ja als Management eben auch einen Share von irgendwelchen Wechseln oder neuen Verträgen oder größeren oder höheren Verträgen sich erwarten, dann geht es vielleicht am Ende nicht mehr nur um die jeweilige Karriere der jungen Radfahrer. Ja, also da bin ich dann immer so ein bisschen hin und her gerissen. So, und was hat jetzt so ein Eulebrooks davon, wenn der jetzt zwar schön in den Schlagzeilen ist, dass dann halt irgendeine Einigung gibt, wenn es gut läuft, irgendeine Einigung gibt. Wenn es ganz doof läuft für ihn, kann er längere Zeit nicht fahren, weil er dann gesperrt wird. Was soll das dann in seiner Karriere nutzen? Und selbst wenn der Wechsel jetzt zustande kommt, wird er ja in einem Team sein, wo die Marge sowieso schon sehr hoch liegt, ja? Und dann bist du natürlich erstmal erst recht zum Liefern verpflichtet mit seinen Anfang 20. Ich verstehe es nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also Felix Engelhardt, mit dem wir gleich oder jetzt gleich reden, hat einen ganz anderen Weg gewählt, einen sehr smarten Weg und aber auch einen spannenden Weg, der ja aufgrund der Hemisphäre seines Arbeitgebers, nämlich Australien, dann einen anderen Weg gefunden hat und einen reizvollen Ansatz gefunden hat. Ja, Felix, herzlich willkommen im Teufelslappen-Podcast. Wir sind natürlich maximal glücklich, selbst vor Silvester und zwischen Weihnachten und Neujahr noch einen so grandiosen Gast begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir? Was machst du? Was machen die zwei Räder?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin momentan auf Palma de Mallorca, also die übliche Radsportdestination. Nutzt die Zeit zwischen den Jahren ein paar Freunden hier, das gute Wetter ein bisschen ausnutzen und der Winterkälte in Zentraleuropa entfliehen. Und wir genießen hier so das Leben zwischen den Jahren.
Das klingt auf jeden Fall mal nach einer sehr, sehr guten Entscheidung. Weihnachten aber dann noch zu Hause verbracht und dann geflohen oder schon auch zu Weihnachten dort gewesen?
Nee, Weihnachten noch daheim. Also ich wohne mittlerweile in Innsbruck. Ich war bei Weihnachten dann bei meinen Eltern verbracht und wir sind am 26. dann schon hierher geflogen, gleich früh am Morgen, um den ganzen Reiseverkehr ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Aber Weihnachten dann doch irgendwie bei der Familie versucht zu verbringen.
Zwischen den Jahren klingt ja eigentlich bei dir jetzt relativ bedeutungsvoll, finde ich, weil es ist zwischen deinem ersten World Tour Profi-Jahr und dem zweiten. Das heißt, du blickst jetzt eigentlich auf das erste Jahr im World Tour Team zurück. Erzähl mal, wo stehst du gerade und wie war dieses erste Jahr für dich?
Ja, also es ist verglichen mit letztem Jahr schon ein Riesenunterschied, weil man einfach ein bisschen mehr weiß, was einen erwartet und wie die Dinge so ein bisschen laufen. Ich bin mit dem Jahr echt mega zufrieden. Also es war eigentlich jenseits aller Erwartungen und wirklich super in der Mannschaft eingefunden und auch sportlich lief's echt gut. Von dem her ist es jetzt doch auch ein ganz schöner Druck, der ein bisschen weggefallen ist. Also die gewisse Ungewissheit, wenn man da so ein neues Kapitel aufschlägt und nicht ganz weiß, wo man ist. Und es ist halt doch ein großer Sprung und eine andere Welt. Und es ist dann auch was anderes, wenn es der Beruf wird am Ende und nicht mehr nur das Hobby. Aber ja, also ich hätte mir nicht vorgestellt, dass es doch so schön ist. Macht immer noch Spaß. Und zum Besten, wenn man dafür noch bezahlt wird. Da könnte man es wirklich schlecht erleben. Also es ist schon, ja, es ist ein bisschen der Kindheitstraum. Und vor allem, wenn es gut läuft, dann macht es natürlich echt auch Spaß.
Ja, gut laufen ist ja auch ein Stichwort. Du hast direkt im ersten Jahr bei Jayco auch direkt den ersten Profisieg dort eingefahren, ne? Dieses Jahr. Und Europameister U23 bist du auch noch geworden. Also hätte schlechter laufen können, oder?
Ja, also es war auf jeden Fall schon mehr, als ich gedacht hätte. Also direkt, klar, es war jetzt ein kleiner Rennen, aber trotzdem auf dem Niveau zu gewinnen, ist immer, glaube ich, was ganz Besonderes, vor allem der erste Sieg. Und es ist halt viel in der Karriere, das halt in den ersten Jahren geschieht. Und wenn man gleich so gut reinkommt, das ebnet einem halt viele Wege und baut auch ein ganz anderes Vertrauen zu den Teamkollegen und zum Team auf und gibt aber auch selber halt Selbstbewusstsein. Und klar, irgendwo ist natürlich die Ambition, einmal World Tour Rennen gewinnen zu können. Und der Weg dahin ist noch lang. Bei den kleineren Rennen gibt es dann 40, 50 Leute, die gut fahren. Und der World Tour sind es halt weit über 200. Das ist dann schon nochmal was ganz anderes. Aber das gibt natürlich Hoffnung und auch Selbstvertrauen, dass man so sukzessive weiter man sich steigern kann, dass man da vielleicht irgendwann dann auch mal hinkommt.
Ja, du sagst selber, also du willst offensichtlich Siegfahrer werden, ja, also nicht irgendwie nur mitfahren, mitschwimmen im Peloton. Jetzt frage ich mich, die beiden Siege, die du letztes Jahr erfahren hast, waren ja aus Sprints, zumindest aus Gruppen, aber es war schon immerhin im Sprint eigentlich. Und jetzt bist du auch deine erste Rundfahrt gefahren, deine erste Grand Tour letztes Jahr, was direkt die Vuelta war. Das ist eigentlich das Gegenteil von Sprint ja normal. Das ist ja das eigentlich die Kletter-Grand Tour schlechthin. Wo geht's denn bei dir hin so in Zukunft? Oder was ist auch der Plan mit dem Team und wo siehst du dich selber?
Also es ist ursprünglich so in der U23 waren eigentlich so mehr die kürzeren Rundfahrten mein Ding. Und damals auch beim Baby-Giro auf GC gefahren und eigentlich war ich schon immer irgendwie so halbwegs okay im Sprint, aber nie besonders richtig schnell und es kam jetzt eigentlich mehr so, dass das Team gefragt hatte, ob ich dem nicht auch eigentlich mir zutrauen würde, mehr Sprints zu fahren und es war so ein bisschen das Jahr auch jetzt das Ziel, so ein bisschen mehr rauszufinden, wo ich Stärken und wo Schwächen sind und wo vielleicht auch die Limitationen sind, was man machen kann in der Zukunft. Ich glaube, also es soll so Richtung Puncheur gehen und mir liegen die reduzierten Sprints so aus kleineren Gruppen, 20, 30, 40 Mann. Für den wirklichen Massensprint habe ich auch nicht den Kopf, sage ich auch ehrlich. Da fehlt mir ein bisschen der Kopf und dafür bin ich auch nicht schnell genug. Und deswegen ist jetzt so das langfristige Ziel, ein bisschen besser noch zu klettern und in mehr schwierige Finale zu kommen und selektivere Gruppen zu erwischen und da dann mein Glück zu suchen. Aber ja, wie du sagst, so älter war natürlich eher zäh.
Also da kommen wir ja gleich nochmal zu, weil das ja eine besondere Geschichte ist. Da haben wir ein größeres Kapitel für reserviert, ja, für deine erste Grundtour. Also ich möchte nochmal ganz kurz auf den Kopf zurück. Das heißt, du hast nicht wenig genug im Kopf, nee, du kannst den Kopf nicht gut genug abschalten, um aus einer großen, sehr großen Gruppe heraus einen Sprint zu fahren, oder wie
ja, jetzt? Ja, man muss, vom, also sind schon die wirklichen Massensprinter, die sind schon ein besonderer Schlag von Jungs und da muss stimmt. man einfach eine gewisse ja, Abgebrühtheit haben und auch mal den Kopf ausschalten können und das kriege ich zwar manchmal hin, aber auf Dauer bin ich da jetzt auch nicht prädestiniert für und das ist auch nicht das, was mir am meisten Spaß macht eigentlich. Auch im Training nicht und deswegen, ja, es würde jetzt keinen Sinn machen, da versuchen, mich in irgendwas reinzuzwingen, von rollentechnisch, was mir gar nicht so entgegenkommt. Und ich denke, mit den etwas selektiveren Rennen bin ich da ein bisschen besser aufgehoben.
Jetzt hast du, also von dem, was du gerade beschreibst, für meine Begriffe in deinem Team eigentlich ein Paradebeispiel aus den letzten Jahren an Fahrer. Also Michael Matthews, weil du gesagt hast, schwere Sprints und da, wo die Massensprinter nicht mehr durchkommen, der ist ja in deinem Team. Ist das dann so ein Thema, wo man sagt, bei so einem Fahrer, da hänge ich mich dran, da gucke ich mir ab, was der so macht? Oder ist das für dich überhaupt kein Thema? Oder liege ich in dem Vergleich total falsch?
Nee, auf jeden Fall. Also das war auch so ein bisschen der Gedanke vom Team damals, sie mich gefragt haben, wo würde ich mich denn sehen, in welchem Fahrertyp würde ich mich vergleichen und sie halt meinten, so von den Werten her würde es eigentlich schon so in die Richtung von Matthews gehen. Natürlich ein bisschen schlechter auf jeden Fall noch, aber...
Und der Ohrring fehlt.
Entschuldigung?
Ich sag, und der Ohrring fehlt noch, oder hast du da den dicken Bling-Bling noch am Ohr?
Nee, kommt Ohrring noch. Und Tattoos, die fehlen noch. aber ja, also so, es ist auf jeden Fall schon, auch was Besonderes von ihm lernen zu können und wir haben das bei den ein oder anderen Rennen auch genutzt, also Frankfurt-Eschborn zum Beispiel. Das ist dann eigentlich immer ganz lustig, weil ich fahre vielleicht dann doch einen Ticken besser berghoch und der ist aber doch schneller. Also kann man so ein bisschen zumindest die Karten ausspielen und es ist einfach auch gut von ihm zu lernen, wie man dann als etwas endschnellerer Fahrer sich da auch irgendwie versucht, über die Berge drüber zu mogeln. Weil doch viel auch über Position und möglichst weit vorne rein und möglichst weit hinten raus, um möglichst kräfteschonend in die Finale zu kommen. An sich ist er auch ein echt lieber Kerl und gibt sich auch wirklich Mühe mit den Jungen und also es ist schon was Besonderes.
Sag mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bist du doch Tour auf die Alps gefahren und hast auch da die Sprintwertung gewonnen, richtig?
Genau, ja, das war 2021 müsste es gewesen sein.
21, ne, genau. Und ich habe jetzt mal von einem sportlichen Leiter gelernt, dass Sprinter, die bei der Tour of the Alps von ihren Teams gemeldet werden, damit bestraft werden. Weil das ist ja sonst kein Spaß. Ne? Also das ist ja jetzt ein bisschen rund um deinen Wohnort, ja. Also genau. Nimm uns mal mit, wie das war, ja, weil das ist ja schon viele Höhenmeter. Ja,
ja damals, ich bin ja damals bei Tirol KTM gefahren. Das war so die Heimrundfahrt und der Teamchef Thomas Puck war auch Mitorganisator. Der ist immer noch Mitorganisator der Tour auf die Alps und das war immer so das größte Highlight, weil Punkt Pro Rennen, das einzige des Jahres für uns. Aber natürlich brettharte Rundfahrt. Grundsätzlich eher kurze Etappen und dafür den ganzen Tag berghoch. Also wenn man da mit 70 Kilo am Start steht, dann gehört man schon zu den schwersten Fahrern. Und das habe ich mir damals eben zunutze gemacht, in die Ausreisegruppen versucht zu kommen und dann auf die Sprintwertung zu gehen. Weil ansonsten ist das Conti-Fahrer, wir waren damals die 2 Jahre, wo ich gefahren bin, auch immer die einzige Conti-Mannschaft. Da war es dann wirklich nur blankes Überleben und wir haben meistens auch nur so die halbe Mannschaft die 5 Tage bis ins Ziel geschleppt, weil das einfach es ist kein großes Feld, da gibt's kein großes Gruppetto und die Rundfahrt ist kurz und hart, da stehen wirklich nur Leute da, die gut berghoch fahren, also wenn man da irgendwann mal einen schlechten Tag hat oder grundsätzlich nicht so gut berghoch kommt, dann ist man bei der Tour auf die Alp einfach ziemlich falsch.
Ja, deshalb meine ich das, ne? Aber es ist natürlich schon auch für dich jetzt als relativ junger Profi und natürlich auch für ein Conti-Team schon eine extreme Herausforderung. Ja? Also das hatte schon dann mit der Verbindung eures Coaches mit der Aufgabe des Veranstalters zu tun. Ja,
ja also wenn mich jetzt einer fragen würde im Team, ob ich denn gerne fahren würde, würde ich sagen, muss nicht sein. Also das wäre jetzt nicht die erste Rundfahrt, für die ich mich freiwillig melden müsste. Weil ja, es ist auch als Profi, es ist einfach eine unglaublich schwere Rundfahrt. Also einfach jeden Tag Vollgas.
Drum hast du dir gesagt, dann gehe ich von Tirol lieber zu einem australischen Team. Da fahre ich schön geschmeidig Tour Down Under, wenn ich die Heimrundfahrt fahren muss. Ja. Wie ist denn das überhaupt, was ich mich gefragt habe, wie viel Australien steckt eigentlich in dem Team? Weil die Fahrer sind ja doch sehr, sehr international. Ich glaube, ihr habt mit die bunteste Mischung eigentlich, die es überhaupt gibt. Und die Rennen sind ja doch hauptsächlich in Europa, die ihr dann fahrt. Wie viel Australien steckt in deinem Team eigentlich drin?
Also hauptsächlich Australien ist es mal, weil Jerry Ryan, der Teambesitzer, ist Australier. Und er war schon immer sehr aktiv im australischen Radsport und auch Vorsitzender der Australian Cycling Federation. Und er hat das damals aufgezogen und ist jetzt eben zusammen mit Alula die Hauptgelbgeber der Mannschaft. Und wir haben so ungefähr die Hälfte an Fahrern sind immer australisch. Okay. Und natürlich schon auch wichtig für uns, die besten Australier am Start zu haben. Und Tour Down Under ist ja mehr oder weniger die kleine Tour für uns. Also das ist schon immer eines der wichtigsten Rennen. Und vor Heimpublikum gilt es natürlich schon, sich möglichst gut zu präsentieren. Aber ansonsten der Teamsitz bzw. der Servicekurs ist in Italien. Also wir haben relativ viel italienischen Staff oder auch Staff aus dem Baskenland. Also da ist es dann schon relativ europäisch geprägt, weil so viel australischen Staff und Coaches und so gibt es dann im Endeffekt auch nicht. Also das sind so ein paar und sportliche Leiter sind relativ viel noch Australier. Also wahrscheinlich die bekanntesten mit Matthew White und Matthew Heyman. Also es ist schon ein gewisses Maß an Australien im Team, aber es ist nicht alles. Also vor allem mal bei den Fahrern, da gibt es eine deutliche Dominanz der Australier und es ist auch so ein bisschen die Mentalität, es geht schon in die Richtung Australien. Unser General Manager Brent Copeland ist aus Südafrika und es ist auch so ein bisschen mehr von der Philosophie und wie das Team geführt wird, so mit eher flachen Hierarchien und jeder hat eigentlich relativ viel Eigenverantwortung und Freiheiten. Und wie mit den Leuten umgegangen wird, das ist schon eher nach australischem Vorbild und jetzt nicht italienisch oder belgisch.
Genau, das war eigentlich auch meine Frage, weil ich durfte dieses Jahr auch 6 Wochen in Australien sein bei der Frauenfußball-WM und habe einfach die Menschen dort als so wahnsinnig angenehm, entspannt und toll im Umgang halt kennengelernt und habe mich eben gefragt, ob sich das irgendwie so ein bisschen wiederfindet in dem Team und scheint ja jetzt der Fall zu sein. Fährst du eigentlich Tour Down Under oder ist das...
Nein, also Tour Down Under ist wahrscheinlich schwieriger als das Touraufgebot, zumindest wenn man nicht Australier ist. das ist natürlich jetzt vor allem mal den Australiern vorbehalten als Heimrundfahrt und die sind da unten, sind jetzt die Hitze schon gewöhnt und natürlich haben wir jetzt Sommer, also sind motiviert und gut vorbereitet, haben wir dann ihre Meisterschaften kurz davor. Ich glaube, von den Europäern fährt jetzt nur Yatesy auf Gesamtwertung. Und ansonsten müssten es eigentlich nur Australier sein, die da unten am Start stehen.
Gut, als Brite wird er ja als Commonwealth noch mit eingemeindet quasi, ne?
Quasi, ja.
Aber sag mal, wie das so für dich war. Jetzt kommst du zu einem, ja, wir haben es gesagt, international geprägten Team. Hast aber deine Basis eben in Innsbruck. Wie war dein Entree bei der Mannschaft? Wie gestaltet sich dann danach das Eingliedern in so ein Team? Und wie wird daraus dann ein Plan für dich und für deine Karriere oder erstmal für dein erstes Jahr entwickelt?
Also vielleicht zum Hintergrund, wieso ich überhaupt zu der Mannschaft gekommen bin. Das war der Performance Manager von Tirol-Zeiten ist zu Australian Cycling gegangen als Bahncoach und betreute die australische Bahnmannschaft in Adelaide bis zu Olympia 24. Ja, Olympia 24, genau. Und wechselt dann Vollzeit ins Team als Coach. Und so hatte ich dann quasi schon so ein bisschen einen Draht zur Mannschaft und war ich mit anderen Teams zu der Zeit im Gespräch und so kam dann die Frage auf, ob ich mit denen auch mal sprechen wollen würde und dann hat sich das eigentlich recht schnell ergeben und die waren eigentlich sehr, sehr begeistert und hatten wirklich, wirklich große Ziele und große Hoffnungen, wo ich ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt selber nicht so ganz dran geglaubt habe. Es hat sich aber sehr gut angehört und auf jeden Fall war es die Mannschaft mit den meisten Freiheiten und die mir am meisten Entwicklungsmöglichkeiten geben wollte. Und deswegen bin ich dann letztendlich dort gelandet. Und weil mir die Teamphilosophie und das Management auch sehr gut gefallen hat, also dieses eben etwas australische, etwas lockere, mehr Eigenregie und Eigenverantwortung hat mir einfach ganz gut zugesagt. Der Einstieg ins Team war dann so gesehen auch etwas leichter, weil Lukas Pöstlberger, der quasi so mehr oder weniger Nachbar ist, ein bisschen weiter weg wohnt er doch, aber im nahen Umkreis von Innsbruck auch mit zu Jayco gewechselt ist. Und das war eigentlich wirklich ein guter Mentor für mich, die erste Zeit jetzt. Jemand so erfahren ist, an der Seite zu haben, der aber auch neu ist und aus der gleichen Gegend kommt, den man schon gut kennt. Das hat mir das Leben dann doch auch deutlich leichter gemacht. Und das Einfache bei uns ist halt, dass jeder gut Englisch spricht. Also die Teamsprache ist Englisch und man muss nicht erst noch irgendeine Sprache lernen, um sich überhaupt in der Mannschaft richtig zurechtzufinden. Das macht das Leben natürlich dann auch leichter. Deswegen war das dann gar nicht so schwierig. Was bei uns wirklich anders ist zu allen anderen World Tour Teams, ist, dass die Winter meistens ohne die Australier stattfinden. Also die sind meistens daheim bei ihren Familien in Australien. Das heißt, wenn wir jetzt Trainingslager haben im Dezember oder im Jänner, dann kann es auch mal sein, dass wir nur zu 10 sind. Oder vielleicht 15 Leute maximal. Das macht es aber wiederum auch leichter, jeden mal ein bisschen kennenzulernen und glaube ich, reduziert dann die Barriere auch ein bisschen, sich da ein bisschen mehr zu integrieren. Von dem her war es im Endeffekt lief es dann doch etwas besser, als ich es mir vorgestellt habe. Und schneller vor allem.
Bei der Fußballnationalmannschaft müssen die neu reinkommen, immer in der Kabine erstmal ein Lied singen. Gibt es bei euch auch irgend so ein Ritual, als du da aufgenommen wurdest oder irgendwas?
Nee, bei uns gibt es leider gar nichts. Also ich kenne es auch von anderen Mannschaften, dass man sich da irgendwas Albernes anziehen muss, irgendwie Tütü und sonst was. Und dann so zum Abendessen gehen muss. Das gibt es bei uns tatsächlich gar nicht, weil die Mannschaft wirklich fast nie komplett zusammenkommt. Weil immer irgendwer in Australien ist oder sonst wo auf der Welt, dass sich das eigentlich leider irgendwo auch nie ausgeht.
Sag mal, wir haben ja diese Woche ein bisschen jongliert um dein Training herum, dass du jetzt ja mit ein paar Kumpels auf Malle absolvierst. Und da hast du mir geschrieben, okay, ich muss das Sonnenlicht nutzen, weil mein Coach hat mir 5,5 Stunden reingeschrieben, also für gestern. Wer macht denn jetzt dein Training? Wer leitet dich dann da so durch die Vorbereitung, durch die Saison? Ist das der Performance Manager? Wir hatten ja hier mit Dan Lorang letzte Folge, genau, doch einen sehr, sehr intensiven Einblick in so eine Struktur bei Bora. Wie läuft es bei dir?
Also bei mir ist es jetzt tatsächlich immer noch Peter Leo, der eben bei Tirol-Zeiten da Performance Manager war und jetzt bei uns im Team momentan nur auf recht kleiner Basis Coach ist. Aber der ist jetzt mein Trainer. Kommt selber aus dem Zillertal, also wenn wir jetzt im Sommer dann beide in Europa sind, dann sehen wir uns auch öfter mal, das ist eigentlich ganz lustig, dass wir beide gelandet sind. Und es ist auch ganz gut, mal einen deutschen Ansprechpartner zu haben oder deutschsprachigen Partner zu haben, macht dann manche Dinge doch ein bisschen leichter. Und genau, das ist jetzt so. Wir haben halt auch verschiedene Coaches, wie in den meisten anderen Teams auch. Und ich habe damals eben die Freiheit gehabt, mir aussuchen zu können, ob ich mit Peter weiterarbeiten möchte oder ob ich den Coach wechsle. Und das hat eigentlich bisher gut funktioniert. Und ich glaube, so bis jetzt funktioniert es auch ziemlich gut. Und das Team ist zufrieden und wir sind zufrieden. Von dem her ist das eigentlich eine ganz gute Kombination, denke ich.
Du hattest das angesprochen, die haben dir die beste Perspektive, die größten Freiheiten geboten. Wie konkret bespricht man dann eigentlich sowas oder über wie viele Jahre macht man sich dann gemeinsam einen Plan oder geht es dann um, im nächsten Jahr fahren wir die und die Rennen und die Siege müssen oder in Zukunft irgendwie rausschauen. Und umgekehrt, bei den Teams, die dir nicht diese Sachen geboten haben, ist es dann eher so, dass die sagen, ja, du fährst halt ein bisschen mit und musst halt einfach jetzt mal Wasser tragen und dann schauen wir mal. Oder wie sieht so ein Plan für dich aus, auch in Zusammenarbeit mit dem Performance-Trainer, mit dem Team und deinen persönlichen Zielen?
Also eigentlich schon relativ konkret, wenn man so Vertragsverhandlungen führt. Manche Mannschaften haben wirklich gesagt, also boah, wir würden dich eigentlich ganz gerne noch ein Jahr ins Development-Team stecken und dann so langsam an die Rennen heranführen, mal hier und da ein größeres Rennen fahren mit dem Devo-Team und dann ein Jahr später erst in die World Tour-Mannschaft wechseln. Oder einfach, ja, wir müssten mal schauen, wir schicken dich vielleicht zu den kleineren Rennen erstmal und schauen, wie du dich einfindest und wie du zurechtkommst, aber jetzt mal noch keine World Tour-Rennen im ersten Jahr. Und so bei Jacob war jetzt halt, ja, sie könnten sich halt vorstellen, ich könnte so ein kleiner Matthews werden und würden mich eigentlich da von vornherein ganz gerne in Leaderrollen stecken und mir die Chance geben, zumindest mal eine freie Rolle zu geben. Also jetzt ohne, dass groß einer für einen arbeitet, aber dass man quasi auf eigene Rechnung fahren kann. Und quasi den so als Rückendeckung des richtigen Leaders einfach mal mitzuschnuppern. Und natürlich bei den großen Rennen, wenn die Stars dabei sind und wenn es darauf ankommt, natürlich auch in die Helferrolle zu springen, auf jeden Fall. So hat sich dann auch zu meiner Überraschung durchaus ergeben, dass ich das erste Rennen dann stand im Performanceplan gleich drin als Co-Leader. Und ich dachte mir nur so, okay. Das kann ja lustig werden. Aber man muss natürlich dazu auch sagen, ich bin bei Tirol dann doch das ein oder andere Punkt-1-Rennen oder auch Punkt-Pro mit der Tour of the Alps schon gefahren. Also es war nicht komplett ein Schubs ins kalte Wasser, aber es war natürlich dann schon ein bisschen eine Herausforderung und da ist dann nur noch ein bisschen mulmig, aber im Großen und Ganzen hat das eigentlich echt ganz gut funktioniert und so habe ich halt schon ziemlich am Anfang das Vertrauen von der Mannschaft bekommen und auch von meinen Teamkollegen hier und da auf Ergebnis zu fahren und bei den anderen Rennen meine Helferdienste zu verrichten, wie das halt so üblich ist. Und jetzt gilt es halt so sukzessive das Level hochzuschrauben bis zu den ganz großen Rennen.
Also das klingt natürlich erstmal logischerweise viel geiler für einen jungen, hungrigen Radfahrer, der Profi wird, wenn man so eine Perspektive kriegt. Das wird jetzt nochmal sehr viel deutlicher von dem, was du am Anfang gesagt hast. Aber du beschreibst das ja auch richtig als eine Mischung, ne, aus den Traumleben, aber auch jetzt plötzlich eine Verantwortlichkeit haben, dass eben als Profi das nicht so eine Spielerei ist, sondern dass eben auch was erwartet wird für das Geld, was du da bekommst in so einem Vertrag. Das ist ja sicher auch eine ganz andere Welt, als du das vorher vielleicht erlebt hast. Ist deshalb dein Fazit am Beginn unseres Gesprächs gewesen, oh, jetzt weiß man, was auf einen zukommt und dass es nicht nur Zuckerschlecken ist?
Ja, es ändert sich halt in der Hinsicht, dass man vielleicht auch mal ein Rennen fahren muss, wo man eigentlich keine Lust drauf hat oder was machen muss, was man jetzt vielleicht nicht so versteht und wo man jetzt vielleicht nicht 100% dahinter steht, aber im Endeffekt ist das dann auch irgendwo der Job. Und ja, je erfolgreicher man ist und je mehr Gehalt man auch bekommt, ist natürlich dann auch eine andere Erwartungshaltung an einen. Jetzt als Neoprofi ist es halb so wild, weil alles, was irgendwie Erfolg ist, das ist dann schon ein Bonus. Aber wenn es dann in die nächsten Jahre geht, dann ist natürlich auch eine andere Erwartungshaltung. Dann wird nicht mehr erwartet, dass man da mal vorne reinfährt, sondern wird natürlich erwartet, dass man dann zu den kleinen Rennen hinfährt und auf jeden Fall mal einen Sieg einfährt im Jahr. Und wenn es gut läuft, ist es immer einfach und macht Spaß. Aber ich denke, wenn es dann vielleicht auch mal irgendwann nicht so doll läuft, dann kann das natürlich auch eher zäh werden und mitunter nicht ganz so viel Spaß machen, aber ich denke, das Wichtigste ist da immer, und das habe ich jetzt auch von den Eltern schon so ein bisschen gelernt und rausgehört, sich da den Spaß nicht verderben zu lassen an dem Ganzen. Und ich glaube, das sieht man am besten immer an Pogacar. Der ist nicht nur so im Fernsehen, der ist wirklich so, der macht es einfach Spaß und der fährt einfach gerne Rad. Und am Ende ist das eigentlich das Beste, weil dann strengt einen weder das Training an, noch das Rennen fahren, sondern das läuft alles locker und du hast am Ende noch sowohl die mentale Kapazitäten als auch die physischen Kapazitäten, da wirklich noch einen rauszuhauen.
Sag mal.
Gut, der hatte jetzt auch nicht das allerleichteste Jahr, ne?
Nee, also es geht jedem, glaube ich,
immer mal so. Was ich mich gerade frage, du hast so gesagt, du spürst dann das Vertrauen des Teams und so. Du kommst ja da rein in eine Gruppe von Leuten, da sind schon eine Menge Siegfahrer auch dabei, muss man sagen, bei euch im Team. Also ich weiß nicht, Matthews, Yates, Grönewegen, Stieber, Meskec, Demarki, Dunbar, ja, das sind alles, Sanna, alles Leute, die schon ein paar Profisiege auch auf dem Buckel haben. Wie ist denn das dann, da reinzukommen? Wie kann man sich dieses Vertrauen erarbeiten? Oder wie, weil du wirst ja jetzt nicht, wenn ihr zusammen als Gruppe irgendwie fahrt, wirst du ja nicht dauernd sagen, ich zeig's denen jetzt. Geht ja auch gar nicht, macht ja auch keinen Sinn. Und trotzdem dieses da reinkommen und praktisch sich diesen Respekt und auch in dieser Hierarchie irgendwo da eine Rolle zu spielen. Wie macht man das? Wie fühlt sich das an?
Das ist so, am Anfang war es natürlich schon so ein bisschen so eine Ungewissheit und man denkt sich, boah, jetzt macht man da den riesen Star da. Und jetzt bei der Saudi-Tour zum Beispiel fährt dann die halbe Etappe vorne im Wind natürlich nach, weil man weiß, wenn Dylan irgendwie in guter Position zur Ziellinie kommt, dann wird das ein Etappensieg. Und auf der anderen Seite muss man sich natürlich so auch mal einen gewissen Stand und Respekt erarbeiten, weil im Radsport ist es dann doch eigentlich für fast alle ein Geben und Nehmen. Du kannst nicht jeden Tag Leader sein und du bist darauf angewiesen, dass die anderen sich aufopfern für dich und umgekehrt, das ist genau das Gleiche. Also wenn jetzt für Pipo die Bergetappe angesetzt ist, dann, und meine Aufgabe ist es, ihn unten bestmöglich zu positionieren, dann will ich natürlich, dass er als Erster unten reinfährt, damit er die beste Chance hat zu gewinnen, und umgekehrt fände ich es natürlich toll, wenn er alles gibt, damit ich als Erster in den letzten 250 Meter fahre und irgendwie den Sprint gewinnen kann. Und ich glaube, das ist eigentlich wichtig, dass man den Teamkollegen vertraut und die Teamkollegen auch einem vertrauen. Und wenn man natürlich dann der Erfolg kommt und man das wirklich umsetzen kann, die Mannschaft hat hart gearbeitet und man schafft es zu gewinnen, dann ist es natürlich umso besser. Und es freut einen dann auch als Fahrer, wenn man ja weiß, man hat gearbeitet für den Teamkollegen und der schafft es irgendwie, das Rennen zu gewinnen, weil im Endeffekt für die meisten ist es wirklich das täglich Brot und der einzige Erfolg, den man vielleicht hat, dass der Teamkollege das Rennen gewinnt, und das macht dann das Ganze dann auch wieder wert.
Das ist, wie Dan Laurent gesagt hat, am meisten hilft eigentlich hart arbeiten, ne, im Radsport.
Ja, genau. Ja. Aber manchmal hilft auch das nicht, weil alles, was du gerade beschrieben hast, wurde ja im Prinzip nochmal potenziert durch deine erste Grand Tour. Jetzt ist ja das eigentlich das Geilste, was man sich vielleicht so vorstellen kann als Radfahrer, dass man denkt, wow, ich darf eine Grand Tour fahren. Wir haben es schon kurz gesagt. Vuelta ist natürlich speziell, weil doch ganz schön viele Höhenmeter. Aber ihr habt es euch ja richtig gegeben, oder euch wurde es richtig gegeben als Team, dir persönlich. Ich glaube, es waren noch nicht mal 5 Kilometer rum, da habt ihr schon alle auf der Straße gelegen. Erzähl mal, wie so die ersten Tage waren in deinem Team bei der ersten Grand Tour.
Ja, also es war so von vornherein, Jahresanfang, schon so ein Gespräch, ja, wenn das Jahr gut läuft und alles gut ausschaut, dann wäre die Vuelta eigentlich so das Ziel, um so den nächsten Step zu machen, weil ich habe das damals ein bisschen gar nicht so realisiert, dass das so einen Wahnsinnsunterschied macht, mal so eine Grand Tour zu fahren. So jetzt, 3 Monate später, kann ich sagen, es macht einen Wahnsinnsunterschied. Weil du kannst auch einfach dann einen Monat nichts machen und danach läuft es trotzdem besser als im Jahr davor mit schon 2 Trainingslagern in den Beinen. Aber da war schon so von vornherein so ein bisschen die Idee, die Vuelta zu fahren, und Ich habe dann deswegen extra die Weltmeisterschaften auslassen und bin in die Höhe gefahren, um mich wirklich maximal darauf vorzubereiten und als letztes Saison-Highlight wirklich zu schauen, dann in bester Form hinzukommen. Und wir waren dann schon relativ früh in Spanien und haben das Mannschaftszeitfahren trainiert und waren ich mit Eddie Dunbar und Filippo Zanna wirklich top aufgestellt für die Berge. So viele Sprintetappen gab es dann nicht. Also ich habe dann die paar Sprintoptionen abbekommen. Aber so weit kam es ja dann letztendlich gar nicht, weil mir in der dritten Kurve vom Mannschaftszeitfahren schon auf der Nase lagen. Von da aus ging es dann auch nicht so richtig toll weiter. Also wir lagen, ich glaube 80% von der Mannschaft lagen da schon auf der Nase. Pipo hatte noch einen Platten. Damit waren wir dann noch mal einer weniger und sind dann da irgendwie versucht, das so halbwegs heil bis zum Ziel zu bringen. Eddie ist dann leider noch mal gestürzt in den letzten 250 Metern. Damit war dann die Zeit endgültig im Eimer. Und so, es geht halt so viel Arbeit in so eine Grand Tour und es wird so viel vorbereitet. Jeder geht in die Höhe, lebt wirklich maximal professionell für den Monat davor. Und dann kann es aber auch innerhalb von 2 Minuten alles mehr oder weniger im Eimer sein. Also das war schon eher ein sehr schwieriger Start in meine erste Grand Tour. Und ja, ich bin in der ersten Woche gleich nochmal gestürzt, recht heftig im Finale von der Sprintetappe. Das war dann so ein bisschen das endgültige Ende. Danach war dann wirklich nur noch Überlebenskampf. Und irgendwie versuchen, bis nach Madrid zu kommen. Das war dann jetzt
weniger spaßig. Das wollte ich gerade sagen. Immerhin, muss man ja festhalten, du hast überlebt, trotz aller Widrigkeiten, bist angekommen. Das muss man ja auch erstmal, erste Grand Tour, auch erstmal unter den Bedingungen auch zu Ende fahren. Also erstmal natürlich Respekt. Das gibt einem wahrscheinlich aber dann auch nochmal ein anderes Gefühl, wenn man weiß, ich kann auch unter solchen Bedingungen sowas zu Ende fahren. Und wie du gerade gesagt hast, das ist etwas ganz anderes. Und habe ich dich richtig verstanden, dass es ist praktisch besser als jedes Trainingslager? Hattest du das gerade am Einstieg gesagt?
Ja, so, also die anderen, die älteren Jungs haben zu mir immer gesagt, oh, wenn du die erste Grand in den Beinen hast, vor allem die Vuelta, und dann genug in die Offseason gehst, dann brauchst du gar keine Sorgen machen, dann, wenn du das nächste Mal wieder auf dem Rad sitzt, läuft es viel besser als die Jahre davor. Und es ist tatsächlich so, also man merkt, das ist einfach so ein Riesenload an Training, wie man sie sonst einfach nie bekommen würde. Und deswegen macht es eben schon Unterschiede. Und deswegen können Jungs, die schon seit 10 Jahren dabei sind und jedes Jahr 1 oder 2 Grand Tours fahren, auch im Winter, sagen wir so November, Dezember, fast nichts machen, steigen im Jänner 3 Wochen aufs Rad und sind wieder top in Form. Also es gibt einfach so einen Motor, ist schwierig, sich das vorzustellen. Und das kann man, glaube ich, auch nur, wenn man da so mal eine Grand Tour oder mehrere dann gefahren ist. Aber ja, also durchfahren war dann das Ziel, aber... Also, sorry.
Ja, durchfahren ist gut.
Ja.
Durchfahren, also für alle, die das vielleicht nicht mehr so ganz vor Augen haben, ja, ihr wart am Ende zu dritt,
ja.
Ne, um es genau zu haben. Ja, ihr wart die ganze letzte Woche nur zu dritt, ja. Mit einem sehr erfahrenen Trio seid ihr in diese letzte Woche gegangen. Ja? Du, Neuling, Jan Maas, Neuling, richtig?
Ja.
Sobrero vorher noch nie Vuelta gefahren, aber schon mal Giro gefahren, also dreimal Giro gefahren.
Genau. Ja?
Alle drei am Anschlag. Ich habe mir jetzt schon so vor dem geistigen Auge überlebt, wie war denn da morgens eure Teambesprechung? Toi, 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 Jungs, ich hoffe, wir sehen euch alle am Ziel. Oder was war da los die letzte Woche?
Nicht mehr so viel. Also Matteo war so halb krank und schon auf Antibiotika, weil irgendwie so ein Racheninfekt, ja, der ums Verrecken nicht weggehen wollte. Und Jan ist auf der Tourmalet-Etappe recht schwer gestürzt, hat sich eben 2 Rippen gebrochen und dem ging es da jetzt auch eher so weniger gut. Deswegen war dann wirklich die Teambesprechung am nächsten Morgen eigentlich, Jungs, irgendwie versuchen, ins Ziel zu kommen und möglichst Körner schonen, versuchen, wenn eine Etappe sich irgendwie angeboten hat, Matteo oder mich in die Fluchtgruppe zu bringen. Und Matteo hat es ja dann tatsächlich geschafft und muss sich nur Lenny Kemna geschlagen geben. Er hat da wirklich nochmal die Moral für kurze Zeit echt angehoben, aber wir waren alle etwas angeschlagen und ja, Hargos musste uns verlassen mit Corona. Also wir haben alle so ein bisschen rumgekränkelt, aber von uns war keiner positiv, aber sowas schlägt einem dann halt doch rein und ja, bei so einer Grand Tour, da geht halt alles dann nicht mehr ganz so gut. Also man regeneriert nicht mehr wirklich, eigentlich regeneriert man nicht mehr, man steht dann einfach so mehr oder weniger drin. Und das wird auch nicht mehr so wirklich besser oder schlechter. Man schläft nicht mehr so richtig toll und die Wunden heilen eigentlich auch nicht wirklich. Also das ist dann schon, wenn es dann mal schlecht läuft, dann, ja, ich glaube, da muss man schon ein Riesentalent sein, dass man sich da wieder erholt. Und wenn nicht, dann ist es einfach ja, nur noch überleben und versuchen, da halbwegs heil durchzukommen, das richtige Gruppetto abzupassen und einen neuen Tag zu überleben.
Ja, also der Jan war, glaube ich, viermal Letzter, ne? Also so kurz vorm Cut im Ziel. Habt ihr dann immer alle oben gestanden und ihn nochmal die letzten Meter hoch applaudiert?
Ja,
wie ging das dann bei euch?
Wir haben tatsächlich, weil teilweise war er dann echt nach dem ersten Anstieg schon weg, wirklich drei, vier anderen, wo du auch denkst, also da kommen noch 50, 60 Kilometer flaches Tal. Wenn Jumbo vorne draufsteigt, dann fährst du da irgendwo einen 50er, 60er Streifen da durch. Mhm. Wenn du hinten zu viert raus bist, eh schon dir schlecht geht, dann wird das nicht besser. Und das ist ja das Fiese. Also, wenn du wirklich schlechte Beine hast, dann wirst du abgehangen, dann musst du alles alleine fahren und du sitzt auch noch länger im Sattel als alle anderen. Also, das wird ja dann von Tag zu Tag noch schlimmer, als es eh schon ist. Und er hat echt unglaublich gelitten und wir haben in Madrid haben wir dann wirklich auf ihn gewartet und die waren schon dabei, das ganze Ziel wieder abzubauen. Wir haben gesagt, Piano, da kommt noch einer, der ist ganz hinten, aber er schafft es noch im Zeitlimit. Und das war dann tatsächlich relativ knapp, dass er das Zeitlimit noch geschafft hat. Aber er hat es dann doch tatsächlich bis nach Madrid durchgeschafft und sich da irgendwie wie durchgequält. Aber das war schon, ja, also sowas habe ich auch noch nie gesehen.
Also, weil am Ende steht er ja dann bei deiner ersten Grand Tour, was war es, der 70. ne? Ja, da steht ja so ein nacktes Ergebnis halt irgendwie da, aber diese Geschichte da drumherum, die geht ja irgendwann, also jetzt so im Allgemeinen verloren, ja? Aber würdest du sagen, das war jetzt für dich so das Erlebnisreichste, was du bis jetzt auf dem Rad mitmachen konntest, durftest, musstest?
Ja, also es war schon sehr, es war wahrscheinlich auch so die ja, die größte Grenzerfahrung in meiner bisherigen Radsportkarriere. Weil, ja, also nach dem Sturz da in Oliva, da dachte ich mir, oh, so schlimm ist es gar nicht. Und weil nach dem Sturz im Mannschaftszeitfahren war es dann eigentlich okay und ich habe dann den letzten Etappen, ja, ich habe mal irgendwie die Top 10 knapp verpasst und habe mich aber eigentlich da gar nicht so schlecht gefühlt. Also wenn ich da bin ich taktisch nicht so gut gefahren, wo ich mir gedacht habe, boah, wenn du da jetzt vielleicht ein bisschen mehr riskiert hättest dann und früher los wärst und einfach mal riskiert hättest, als Erster loszufahren, hättest du irgendwo weiter vorne rauskommen können. Und danach war dann aber irgendwie so der Begrenzer dann schon recht früh erreicht. Und es war halt immer so, ich wusste, mir geht's nicht so schlecht, dass ich nicht durchfahren kann, aber mir geht's auch nicht so toll, dass ich jetzt irgendwie mal eine Wurst vom Brot ziehe, sondern du kämpfst dann halt so mehr oder weniger dich dahin und hast kein echtes Highlight mehr. Man hat es auch wirklich öfter mal versucht, noch in die Fluchtgruppe zu kommen, aber dann auch nicht mehr geschafft, weil einfach die Beine nichts mehr hergegeben haben. Das war dann schon zäh, wenn du weißt, jetzt sind es dann doch noch 2 Wochen und es läuft schon eher schlecht. Dann ist es dann schon, ja, wo man sich fragt, wieso tut man sich das jetzt eigentlich noch an? Also, was gewinnt man denn jetzt bei der Aktion noch? Aber aussteigen war natürlich auch keine Option. Wir waren dann nur noch zu dritt und man will es natürlich auch irgendwie zu Ende bringen, aber da fehlt dann so jegliche Motivation, weil man hat noch nicht mal eine große Aufgabe für irgendwen zu arbeiten. Also, irgendwie so Matteo maximal versuchen zu unterstützen, dass er es in die Fluchtgruppe schafft und ansonsten einfach nur Körner sparen. Ja, das ist dann auch nicht so wahnsinnig spannend, wenn man dann wenigstens Leadout fahren darf oder mal vorne fahren darf, dann passiert wenigstens was. Aber so 5 Stunden durch die spanische Prärie ist dann halt doch auch relativ fad und zu dritt lässt dann natürlich auch keiner irgendwo halbwegs vorne fahren, sondern man hängt dann immer so irgendwo hinten im Feld rum, so halb im Wind und da, wo halt keiner sein will, das ist dann schon eher auch für den Kopf recht zäh.
Ist das so ein bisschen, sage ich mal, der Hauptunterschied, wenn man dann in der World Tour ist, dass man einfach viel häufiger diese Tage hat, wo man an die Grenzen oder über die Grenzen hinausgehen muss oder eben auch über Schmerzen oder Erkrankungen oder was auch immer hinausgehen muss?
Ja, und ich glaube, bei einer Grand Tour ist es auch irgendwo zu einem gewissen Grad normal. Also, ich glaube, es gibt wenige, die sagen, sie haben mal eine Grand Tour erlebt, wo alles wie am Schnürchen lief. Weil, ja, der Körper ist so am Limit, dass man mal Magen-Darm bekommt oder ein Schnupfen oder schlecht schläft oder irgendwas blöd läuft oder stürzt. Das gehört einfach mit dazu. Und deswegen ist es auch so schwierig, eine Grand Tour wirklich zu gewinnen, weil es muss halt 3 Wochen alles bestens laufen. Du darfst nie irgendwie blöd Pech haben, hinter irgendeinem Sturz sein. Du musst jeden Tag konzentriert sein, du musst in Position sein, du musst top performen am Rad. Du musst immer dran sein, was deine Ernährung angeht. Genug trinken, genug essen. Also da ist einfach so viel, was dazu gehört. Deswegen glaube ich, so eine perfekte Grand Tour ist schwierig mal zu erwischen, aber damit muss man dann auch lernen, zurechtzukommen. Und was ich jetzt gelernt habe, gerade von Matteo, der doch recht erfahren ist, in den richtigen Momenten alles an Energie sparen, was man eben nicht investieren muss. Also ganz nach dem Motto, bist du nicht ganz vorn, spare jedes Korn. Also wenn du nicht auch nur ansatzweise vorne was zu suchen hast, dann immer schauen, dass du der Erste im Gruppetto bist und mit möglichst wenig Aufwand und Energie und Stress ins Ziel kommst. Weil gerade in der zweiten und dann in der dritten Woche rettet es einem wirklich den Arsch.
Auf der anderen Seite, kannst du dir vorstellen, was das mit den Jungs macht, die auf GC fahren bei so einer Grand Tour?
Ja, also es muss purer Stress. Weil ich glaube, wenn man dann mal so langsam drin ist und alles so ein bisschen gesetzt ist und man sieht, okay, jetzt läuft's gut. Dann geht es ein bisschen, aber so gerade am Anfang die ersten Etappen. Weil theoretisch kann ja schon ein blöder Plattfuß 4 Kilometer vor
Ja,
Ziel
klar.
kann
Ja, oder
bedeuten,
ein Sturz nach der dritten Kurve, ne?
genau, kann
Das,
bedeuten, deine Grand Tour
ja.
ist gelaufen. Also das ist schon einfach. Und die müssen dann wirklich jeden Tag, egal ob Sprintetappe, egal ob Bergankunft, egal ob Seitenwind oder sonst was, du musst jeden Tag 100% da sein und du darfst eigentlich diesen schlechten Tag, den man dann doch irgendwann mal hat, den darfst du eigentlich nicht haben. Oder wenn überhaupt, auf irgendeiner flachen Überführungsetappe, wo überhaupt nichts passiert. Aber jetzt irgendwo in den Bergen darfst du halt einfach keinen schlechten Tag haben, weil sonst schenken dir die anderen gleich ein paar Minuten ein und dann ist die ganze Arbeit von 3 Wochen eigentlich dahin.
Du warst ja live dabei. Wir haben intensiv darüber diskutiert, über das Triumvirat, das da vorne rumgefahren ist. Ne? Du hast ja eben gesagt, der Dumme, wenn die mal die Kette draufgelegt haben, dann wurde es hart. Wurde bei euch oder unter euch halt auch diskutiert, was jetzt da die Strategie sein sollte? Ob jetzt Kass das Ding da bekommt oder nicht? Oder warst du viel zu sehr mit deinen Schmerzen beschäftigt, dass sich das noch interessiert hätte?
Oh, ich war, wo Sepp ins rote Trikot gefahren ist und
Ja.
die Etappe gewonnen hat, da war ich auch mit in der Fluchtgruppe. Und ja, ich habe mir da schon gedacht, gut, jetzt lassen Sie ihn mal gewinnen. Er war jetzt eh vorne mit dabei, auf ihn schaut jetzt keiner so explizit wie auf Roglic oder Vinigo. Ja, es ist toll für ihn. Und es hat aber keiner so richtig erwartet, dass er das wirklich 3 Wochen so unglaublich gut durchzieht. Und er ist jetzt auch nicht bekannt als der beste Zeitfahrer und war natürlich auch noch nie in der Rolle. Und es ist halt eben eine ganz andere Verantwortung. Und ich glaube aber, es hat ihm natürlich ein bisschen geholfen, dass jetzt nicht von vornherein das Ziel war, sondern er so reingerutscht ist. Und ich glaube, die anderen zwei hätten es vielleicht härter machen können und ihr das vielleicht irgendwo abnehmen können, wenn jetzt alles richtig gelaufen wäre, aber auf der anderen Seite so stark, wie er gefahren ist, Also ich glaube, im Großen und Ganzen waren die einfach um Welten besser als alle anderen. Und es hätte jetzt auch, wäre nur viel Risiko gewesen, wenn man sich dann als Mannschaft wirklich versucht, gegenseitig zu zerfleischen. Das wäre auch irgendwo der falsche Ansatz. Also das würden jetzt, glaube ich, die meisten
Das war
Teams so machen, dass irgendwie, wenn man die Führung schon hat, die möglichst gut zu verwalten und einfach die numerische Überlegenheit auszuspielen. Also wenn jetzt eine andere Mannschaft stark genug gewesen wäre, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen, weil dann hätten Roglic oder Vinicius folgen müssen, um irgendwie das zu kontern, um die Gesamtführung für die Mannschaft zu behalten. Aber ich glaube, die anderen zwei waren auch ganz glücklich, das Sepp zu überlassen.
Ja, war ja eine religiöse Diskussion darum, ne? Also ist es jetzt richtig oder ist es Mannschaftssport oder nicht Mannschaftssport? Du hast es ja schon in Teilen auch beantwortet. Es ist halt ein Mannschaftssport, wo schon auch um Geben und Nehmen geht. Ja, wir haben auch leidenschaftlich darüber diskutiert. Und ich bin eher der Meinung, wenn du in so einer Position bist und mal zurückgeben kannst, ja, an einen, der ja den beiden anderen Großen die großen Erfolge ermöglicht hat, weil der für die alles gefahren ist in den letzten Jahren, ja, wo es weh tat, dann ist das halt auch eine coole Situation, ja, weil du hast es gesagt, es ist halt ja kein anderes Team auch nur ansatzweise in die Nähe gekommen bei der Vuelta. Warum dann nicht dem Jungen das Ding da lassen, ne? Aber es war schon auch viel Psychologie da drin, ja, und es war spannend, das jeden Tag anzugucken, ja, und deshalb interessiert mich mal, wie du das so mittendrin, ja, also du bist ja da um die rumgefahren, erlebt hast, ne?
Ja, und sie haben es eigentlich immer erstaunlicherweise, muss man dazu auch sagen, weil sie ja wirklich, wenn du drei Leader hast, dann bleiben nur noch fünf andere übrig, die die Mannschaft bilden, mit denen fünf eine ganze Grand Tour 3 Wochen lang zu kontrollieren, ist schon eine bemerkenswerte Leistung. Und ja, die waren einfach auf einem ganz anderen Level bei der Vuelta und deswegen eigentlich umso bemerkenswerter, dass sie es geschafft haben, diesen Luxus von drei Liedern auch verwalten zu können, weil es darf halt auch kein anderer einen schlechten Tag haben. Also wenn einem jetzt die Helfer ausgehen, dann hätte irgendeiner in die Bresche springen müssen und nachfahren müssen, weil sonst hätte das nicht funktioniert. Und deswegen ist es eigentlich umso bemerkenswerter, dass sie es wirklich geschafft haben, diesen Luxus da auch bis zum Ende eine durchbringen zu können und das ganze Podium für sich zu beanspruchen.
Jetzt stell dir mal vor, ihr hättet die anderen 5 Leute dabei gehabt, wie ihr die aufgemischt hättet.
Ja, das wäre natürlich das Wunschdenken gewesen, ja.
Sag mal, was steht nächstes Jahr an, wo wir gerade dabei sind? Bei dir? Also,
Also ich werde
weißt du
wieder so
schon?
mit den üblichen Spanien-Rennen, Valencia-Rundfahrt einsteigen, aus dem Teamcamp in Denia und dann eigentlich recht früh schon auf den Teide fahren in die Höhe. Und dann so das erste Highland die Richtung Ardennen-Klassiker setzen, also Brabant-Subiel, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, für die Rennen Amstel will ich eigentlich schon mal top in Form sein und das wäre so das Ziel. Und dann wieder ein bisschen rauszunehmen und dann wieder Richtung Vuelta zu gehen.
Weil die
Was
Ardennen-Klassiker
so?
müssten ja eigentlich perspektivisch genau dein Ding werden, so ein bisschen von dem, was du erzählt hast, was deine Stärken sind und wie du dich auch selber entwickeln willst. Das sind ja eigentlich genau die
Genau.
Rennen.
Genau, das ist eben so das Ziel Richtung Ardennen-Klassiker. Liège wird sicher ein bisschen zu hart, so wie es jetzt auch gefahren wird. Aber Amstel und Flèche Brabant und ja, Flèche Wallonne ist schon auch ziemlich hart, aber eher machbar als Liège. Und deswegen geht es so in die Rennen jetzt mal ein bisschen die große Luft zu schnuppern und zu schauen, was da geht, wenn man sich auch wirklich mal explizit auf die Rennen vorbereitet. Das hat jetzt dieses Jahr, muss man sagen, auch ein bisschen gefehlt. Also außer auf die Vuelta war jetzt nie so richtig klar, das ist ein Highlight und darauf bereite ich mich vor, sondern einfach so ein bisschen schauen und dann lief es besser. Also ist man halt noch in andere Rennen reingekommen und hat dann doch die Leaderrolle bekommen und war so ein bisschen mehr chaotisch und jetzt ist es schon mit klarem Plan und klaren Zielen fürs Jahr gesteckt und deswegen bin ich mal gespannt, wie das läuft.
Sag mal, die Olympischen Spiele sind da ja auch noch. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so von der Charakteristik der Strecke, ist das jetzt auch nicht so weit weg von dem, was dir ganz, ganz gut zu Gesicht steht, oder?
Ja, Olympia irgendwann wäre natürlich mal ein Traum. Ob das nächstes Jahr schon klappt, ist natürlich schwierig zu sagen. Da gibt es natürlich auch noch genug andere, die da auch gerne hinwollen würden. Zumal wir, glaube ich, auch nur drei
Aber
Startplätze
das
haben.
ist das. Ja, das ist aber ja, es ist eine sehr harte Strecke, aber am
Ja.
Ende wird es doch ein Sprint werden. Ne? Also es ist im Prinzip nicht so weit weg. Ja, also ich nehme an, es wird eine kleinere
Ja.
Gruppe sein. Es wird kein Massensprint sein. Ne?
Nein, auf keinen Fall. Das Problem mit Olympia ist, also selbst die großen Nationen haben ja, glaube ich, maximal vier Startplätze. Drei oder
Ja.
vier. Also es ist unglaublich schwierig zu kontrollieren, weil unglaublich viele alleine arbeiten und vielleicht sich mal irgendwelche Nationen etwas absprechen können. Aber ich denke, dass der Kurs schaut so ein bisschen aus wie die WM in Glasgow und dann ist das Rennen halt auch 270, 280 Kilometer lang. Das macht es einfach schon unglaublich hart. Und ohne Funk und so Meisterschaften sind normalerweise immer chaotisch und Olympia ist noch mal mehr chaotisch, weil halt so viele am Start stehen und in kleinen Mannschaften. Also ich denke, das wird ja wieder so ein Ausscheidungsfahren werden. Und wäre natürlich schon auch ein Rennen, was mir irgendwo entgegenkommt. Die Distanz ist halt so ein bisschen das, was ich jetzt keine Ahnung habe. Das bin ich nie gefahren. Ja, es gibt halt eben auch nur drei Startplätze. Also ich denke, es wird sich auch ein bisschen entscheiden, wer sich wie gut präsentiert dieses Jahr und wer das Zeitfahren fahren wird. Aber das wäre natürlich schon auch ein Traum, mal bei Olympia am Start zu stehen.
Für Olympia hat ja, oder von Olympia hat ja dein Arbeitgeber eigentlich nichts, außer du gewinnst es vielleicht. Wie ist denn das? Hast du das mit denen abgesprochen, dass die sagen, okay, wenn du nominiert wirst, dann viel Spaß, dann freuen wir uns für dich? Oder sagen die, nee, lass mal lieber? Oder wie läuft sowas? Wie laufen solche Gespräche?
Also im Endeffekt hat schon das Team das letzte Wort. Also es war jetzt eben zum Beispiel so mit der Vuelta-Vorbereitung. Ich sollte eigentlich die WM in Glasgow fahren. Und das Team hat dann aber gesagt, boah, also wir haben uns das nochmal angeschaut vom Terminkalender bei dir. Eigentlich fänden wir es jetzt besser, wenn du in die Höhe fährst. Wir würden empfehlen, das ist so durch die Blume gesagt, du fährst bitte in die Höhe. Muss man auch zu Recht sagen, macht natürlich auch alles seinen Sinn. Das eine sind 3 Wochen und sind 21 Chancen, das andere sind ein Rennen und ein Rennen, was immer sehr chaotisch und riskant ist. Und natürlich auch dem Team jetzt, außer man gewinnt, nicht so wahnsinnig viel bringt. Aber bei Olympia, also ich wäre freigestellt, im Normalfall nächstes Jahr zu fahren. Aber ich weiß auch bei anderen Teams und anderen Fahrern ist natürlich so ein bisschen die Frage, will ich die Tour gut fahren oder will ich Olympia gut fahren?
Ja.
Und dann ist natürlich die Frage, wo setze ich den Schwerpunkt? Weil Tour und Olympia ist halt doch relativ nah beieinander. Das kann jetzt gut gehen, wenn man ein bisschen weniger in Form zur Tour fährt und dann mit der Tour den
Du hast gesagt,
Formaufbau macht.
du hast gesagt, wäre super Trainingslager.
Also ist die beste Vorbereitung, wenn man Topform sein will für Olympia. Aber wenn man bei der Tour
Ja.
schon performen muss oder will, dann kann das natürlich eng werden und man ist vielleicht bei Olympia schon fertig mit der Welt. Dann wird es schwierig. Also das wird, glaube ich, ganz interessant zu sehen, wer das wie timet und wer vielleicht auch vorzeitig aus der Tour aussteigt, um rechtzeitig für
Guter
Olympia
Punkt.
in Form zu sein.
Ja, guter Punkt. Aber Olympia ist ein bisschen weiter weg von der Vuelta als letztes Jahr die WM. Habe ich das richtig?
Ja, Olympia ist,
Ja,
glaube
ne?
ich, also Ende Juli oder ganz Anfang August.
Anfang August, genau, ja, genau. Ne? Also es ist ein Hauch länger. Ja, also es wäre jedenfalls spannend. Also wir würden dich da logischerweise sehr, sehr gerne sehen, aber natürlich auch bei deiner zweiten Grand Tour logischerweise. Du hast ja. Wenn wir nochmal ganz zurückgehen an den Anfang, von deiner Karriere meine ich jetzt, eigentlich schon immer Straße gefahren, ne? Oder wissen wir Sachen nicht, die du davor gemacht hast auf dem Rad?
Also es war so früher mehr oder weniger muss Bahn zu fahren bis in die U19 rein eigentlich.
Ja.
Also ich bin mit Württemberg in meinen U15 und U17 Jahren dann doch sehr viel auch in Frankfurt-Oder unterwegs gewesen auf der Bahn. Das war meist so das Winterprogramm und hat damals einfach in diese Bundessichtung reingezählt. Also im Endeffekt konntest du
Okay.
nicht Bahn fahren, aber dann hast du bestenfalls 50% der Punkte oder sogar noch weniger erzielt. Weil damals war Omnium noch 6 Disziplinen und nicht nur 4. Da hast du dann einfach extrem viele Punkte liegen lassen. Also wenn du vorne reinfahren wolltest in der Bundessichtung, musstest du auch in Herrgotts Namen halbwegs vernünftig Bahn fahren. Und ich bin dann auch ein paar
Also war eine
Jahre.
heiße Liebe, ich höre das schon.
Ja, es war jetzt nie das Highlight.
Okay.
Hauptsächlich, weil jetzt auch der Weg nach Frankfurt-Oder jetzt nicht so toll ist. Und das ist ja in Deutschland dann doch meistens in Frankfurt-Oder stattfindet. Und ich auch in der Nähe von meinen Eltern Augsburg war die nächste Bahn. Das war jetzt im Winter aber auch immer eine kalte Angelegenheit, weil die nicht beheizt ist. Und sonst immer die Reise nach Eschelbronn, die ist aber auch nur überdacht und nicht beheizt. Also so die richtig guten Bahnen sind eigentlich in Berlin und in Frankfurt-Oder. Das war jetzt halt, so kam ich dann auch nie dazu, wirklich so viel auf der Bahn zu trainieren. Und das war halt immer so mehr so den Schaden verwalten, als jetzt da wirklich hinzufahren mit Spaß an der Freude. Ich wäre lieber irgendwo in die Berge gefahren.
Aber
Und
das Kl
ich bin, sorry.
Entschuldige. Nee, nee, erzähl ruhig zu Ende, bitte.
Ich bin auch sogar zwei Winter oder drei Winter so immer Crossrennen gefahren, so U17, U19, 15, U17. Mehr so zum Spaß. Damals, wo es halt noch ging mit ein, zwei Rädern und Mama, Papa in der Box. Da gab es dann noch mehr Rennen, so in 1,5, 2 Stunden von daheim. Das war dann eigentlich immer ganz lustig, weil es die gleiche Truppe war, aber alles so ein bisschen lockerer, so auf Training angelegt. Das war eigentlich immer ganz witzig und so für die Radbeherrschung, glaube ich, war das recht wichtig, das in den frühen Jahren schon so ein bisschen zu üben.
Aber das klingt schon
Was?
nach einer sehr früh, sehr gezielt geplanten
Ja.
Radsportkarriere, sage ich jetzt mal. Das klingt jetzt nicht zufällig mal aufs Rennrad gestiegen. Und ist das bei dir von zu Hause aus bedingt, von deinen Eltern, oder wie bist du da so früh so gezielt reingekommen?
Ja, der Papa hat eigentlich so immer so Radmarathons gemacht und irgendwie fand ich das eigentlich ganz cool und hat mir dann von der Mama immer das Rad ausgeliehen und bin rumgefahren und dann nur durch Zufall mal Aufschreiben gesehen vom Ulmer Radverein. Dann werde ich so 13, 14 Jahre alt gewesen sein. Und da wollte ich dann halt hin und habe mir das mal angeschaut und das war eigentlich eine ganz, ganz coole Truppe. Und das hat dann eigentlich immer Spaß gemacht und das war ich so, ich war immer schon eher so Richtung Ausdauersportarten, also so koordinativ, was so Dinge mit Bällen angeht, war ich jetzt nie so, bin ich nicht so talentiert. Da habe ich zwei linke Hände und am Rad oder irgendwo alles, was mit Ausdauer zu tun hat, besser aufgehoben. Und das hat mir eigentlich relativ viel Spaß gemacht. Und so der Württembergische Landesverband, der war wirklich relativ professionell strukturiert damals. Und das ist immer noch kein Vergleich mit, wie viel die jetzt mittlerweile trainieren, schon in der U17, U19. Und ich bin dann damals zu Auto Eder gewechselt in den Junioren, also quasi in den Landesverband gewechselt über die Grenze. Und dann 2 Jahre bei Auto Eder gefahren. Da wurde es, das war dann so im ersten Jahr war das noch richtig Auto Eder Landesverband und im zweiten Jahr war das dann schon so mit den alten Bora Kids. Und es ging schon alles deutlich professioneller los. Und so kam es dann, dass das irgendwie hängen geblieben ist. Und ich dann beschlossen habe, ich werde auch ganz gern Radprofi. Die Eltern waren da schon dahinter, aber jetzt, also die hätten jetzt auch nicht so schlecht gefunden, wenn ich was anderes gemacht hätte nach dem Abitur. Also.
Na Moment, Moment, das geht ja nicht. Sie können dich ja nicht erst durch die Republik fahren und dann, wenn du sagst, Mami, Papi, ich möchte Profi werden, sagen, aber willst du nicht doch lieber Bankkaufmann werden? Also das funktioniert ja
Nee,
nicht,
also ich
oder?
muss sagen, ich habe immer die volle Unterstützung gehabt und wirklich mit
Ja,
mir
sehr gut,
überall
ja.
hingefahren, egal ob Cross oder Bahn oder sonst was. Und auch jetzt immer noch bei den Meisterschaften stehen die Eltern am Straßenrand. Also da hatte ich schon wirklich freie Hand, das war schon echt gut. Der Deal war halt immer die Schule so gut wie es geht zu Ende zu bringen, das Abitur zu machen und dann kann man immer noch mal schauen, was danach so 23 ist. Aber ja, im Endeffekt glaube ich, sind die auch recht glücklich, so wie es im Endeffekt gelaufen ist und das war doch. Im Endeffekt hat das alles so seinen Weg gefunden.
Sind Sie mitgefahren zur Vuelta oder nach Madrid
Ja,
gekommen
wir
dann?
sind nach Barcelona gekommen fürs
Ah,
Zeitfahren.
okay.
Und die erste Etappe war in Barcelona und dann sind sie nach Madrid gekommen und haben die letzte Etappe mit angeschaut. Also sie nutzen schon jede Chance, die es gibt, so Tour de Suisse oder alles, was irgendwo in der Nähe ist, Meisterschaften da abzuklappern. Jetzt nachdem die Kinder aus dem Haus sind, ist natürlich auch ein bisschen mehr Zeit und Freiheiten da.
Sag mal, und haben deine Eltern dann aber was zu essen mitgebracht, ja? Dass du mal vernünftig dich satt essen konntest wieder nach der
Ich habe mal einen guten
Vuelta,
Schwung Schokolade bekommen und um dann wieder ein
ja? Sehr gut,
bisschen
ja.
die Moral aufzubessern.
Ja, das ist natürlich auch wichtig,
Ich bin
ja.
noch mal ganz kurz hängen geblieben, weil Auto Eder ist ja, wie du gesagt hast, eigentlich ein bisschen Farmteam von Bora mittlerweile, wenn man so will, oder über die Jahre. Wäre das auch eine Option gewesen oder haben die vielleicht bewusst gesagt, geh mal jetzt woanders hin, mach jetzt mal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, deine Profi-Ausbildung bei einem anderen World Tour Team und dann holen wir dich wieder zurück, wenn du als deutscher Siegfahrer dann zu uns einfach wieder gut passt.
Naja, also es kann jetzt natürlich nicht ganz in die Details gehen, aber es gab natürlich auch Gespräche mit Bora, also weil halt eben die Verbindung da war und ich auch in der U23-Zeit noch bei Christian Schroth trainiert habe, der jetzt immer noch das Auto-Eder-Team leitet und auch als Performance-Coach bei Bora ist. Also war natürlich immer irgendwo eine Verbindung da und die ganzen Tests und sowas bin ich gefahren und die kennen meine Daten besser als die alle anderen Teams. Aber es hat sich halt im Endeffekt nie ergeben. Ja, so. Manchmal
Mal.
gibt es halt eben und manchmal eben nicht. Also da war jetzt einfach der Zeitpunkt nicht der richtige. Aber es ist jetzt
Ist
nicht
ja
so,
nicht
dass
aller Tage
es
Abend, ne?
eben nicht so, dass es nie eine Option wäre. Das wird sich
Ja,
vielleicht
verstehe schon.
irgendwann in der Zukunft mal zeigen, ob da was kommt oder nicht, aber. So, bis jetzt bin ich sehr glücklich, da wo ich bin.
Ja, im Grunde genommen passt du ja perfekt in deren Beuteschema, sage ich mal, auf Dauer, logischerweise. Aber klar, ist gut, dass du jetzt happy bist bei deinem jetzigen Team auf jeden Fall.
Und es war auch so ein
Ein
bisschen,
Schuss
also
australische Gelassenheit kann keinem Deutschen schaden, würde ich jetzt erstmal sagen, wa?
genau. Und das war auch so ein bisschen mein Hintergedanke. Also ich wollte eigentlich wirklich Clean Sheet und von vorne neu anfangen. Nicht, wo man schon irgendwo in eine Schublade geschoben wird und vielleicht so ein bisschen voreingenommen, was Vorlieben, was Stärken sind, sondern ich fand das eigentlich ganz cool, so von vorne und frisch anfangen zu können mit allem neu, weil das ist dann doch auch manchmal ein neuer Ansporn, so aus den alten Mustern rauszukommen und alles nochmal neu aufzuziehen und neu anzufangen.
Sag mal, und jetzt fährst du mit Buddies von zu Hause, von früher, da in Mallorca umeinander und bist mit deinen frisch gestellten Grand Tour-Beinen so stark, dass du Kreise um die andere fährst, oder? Wie findet man sich zusammen, wenn man im Winter sagt, ich muss jetzt noch mal eine Woche, ein paar Meter machen?
Also jetzt auf dem Zimmer bin ich mit meinem Mitbewohner.
Ah ja,
Der fährt
okay, cool,
bei
ja.
Felbermayr-Feld. Wir sind zusammen bei Tirol gefahren und wir haben eben Ende 2022 gesagt, weil ich gesagt habe, ich würde ganz gerne Richtung Innsbruck ziehen, da habe ich jetzt irgendwie die letzten 4 Jahre schon zugebracht und fühle mich eigentlich mehr heimisch und mir gefällt es da echt super gut. Und so kam es dann, dass wir da eine ganz nette Gruppe von 3 Jungs gefunden haben. Wir gesagt, dann ziehen wir da einfach zusammen, weil wir sind eh so viel unterwegs. Eigentlich ist ja blöd, wenn man da alleine ist, dann ist man die paar Tage, die man daheim ist, immer allein. Und das klappt echt richtig gut. Und man hat die Trainingskollegen halt gleich die Tür weiter, das ist auch ganz praktisch. Und jetzt hier ist jetzt zum Beispiel noch Marius Meierhofer, der fährt jetzt nächstes Jahr bei Tour und ist bei DSM gefahren. Und wir sind schon Rennen gefahren mit 13, 14 Jahren. Also er kommt aus Tübingen, also unweit von mir und wir kennen uns schon seit Ewigkeiten. Und es ist im Endeffekt so immer so die gleichen paar Jungs, die man halt schon aus Kindheitstagen noch kennt. Der deutschsprachige Radsport ist auch nicht so groß. Also Nils Polit war jetzt gestern mit dabei. Also das ist immer so eine Gruppe an Deutschen hier eigentlich auf Mallorca. Man findet immer irgendwie irgendwen. mit dem man dann ganz gut trainieren kann. Und es ist dann mehr so, oh, wo seid ihr im Hotel? Ich wollte auch noch vorbeikommen. Okay. Und so begibt sich das dann meistens irgendwie.
Das heißt, man hat über Teams hinaus einen guten Draht, auch sage ich mal so zu den deutschen Kollegen in der World Tour dann, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Also entweder ehemalige Teamkollegen oder halt also auch aus Conti-Tagen und Nachwuchstagen oder halt auch ja, jetzt teamübergreifend. Also der deutsche Radsport ist jetzt nicht so groß und nach einer gewissen Zeit kennt man dann doch irgendwie jeden mal. Und mit dem einen ergibt sich dann mehr, mit dem anderen weniger, aber so fährt man dann oder trifft sich dann irgendwie hier durch mehr durch Zufall als wirklich geplant. Meistens halt auf Mallorca.
Das kann schon mal jederzeit passieren auf Mallorca, logischerweise, ne?
Genau.
So, was habt ihr jetzt noch Silvester vor? Gibt es noch einen Schmankerl, ein bisschen Everesten noch oder irgend so ein Quatsch?
Ach nee, sowas gibt's Ich habe Neujahr frei, also bis Silvester wird
es
vernünftig durchgezogen. Wie gesagt, Neujahr muss ein Ruhetag her, sonst wird es eher ziemlich zäh. Da hat man doch irgendwie in die Stadt rein können, was trinken.
Ja, das klingt doch sehr gut.
Ja, dann habe ich eine ganz gute Truppe hier. Ich glaube, das wird ganz lustig. Und dann nochmal das Wetter hier ein bisschen nutzen, aber halt so Everesten oder so, das gibt's jetzt nicht mehr. Jetzt geht schon so langsam Richtung strukturierteres Training. Weil jetzt sind es dann auch nur noch 20 Tage oder so bis zum ersten Rennen. Das geht dann bei uns doch relativ schnell. Ne?
Was ist dein erstes Rennen?
Das heißt irgendwas Castellón oder GP Valenciana. Eins von den beiden. Ich weiß es nicht. Eins ist am Samstag, eins ist am Sonntag. Das ist so alles um Denia, Altea, Calpe da unten. Wo jetzt mittlerweile eigentlich die ganze World Tour immer ins Wintertrainingslager fährt. Und da gibt es eben diese zwei Eintagesrennen und dann die Woche später die Valencia-Rundfahrt.
Ja, hör mal, dann wünschen wir dir für den Jahresabschluss noch ein paar schöne Tage auf Malle. Ja, das klingt immer so ein bisschen komisch, wenn man jemandem sagt, ja, viel Spaß auf Malle. Ne? Aber einen wunderbaren Silvesterabend logischerweise. Und mach einfach so weiter nächstes Jahr. Ja? Hat total Spaß gemacht. Hat noch mehr Spaß gemacht, jetzt hier mit dir zu sprechen und ein bisschen zu philosophieren über deine Karriere und das, was du vorhast. Ganz großer Sport und eine Ehre für uns.
Ja, vielen Dank. Euch auch. Frohen Start ins neue Jahr. Und dann vielleicht hören wir uns ja irgendwann dann nochmal wieder mit ein paar mehr News aus allen möglichen Autos oder was auch immer.
Das bestimmt. Ja. Und dann wünschen wir euch zu Hause auch alles Liebe, alles Gute für 2024 und vor allen Dingen Gesundheit, weil ohne das ist alles nur halb so schön. Bis dann. Ciao, ciao.